Ja, ich freue mich total, dass wir gemeinsam die Predigt halten dürfen. Ich bin jetzt ja seit 5 Jahren im GJW Bayern angestellt und heute ist mein letzter Arbeitstag. Den verbringe ich bei euch in der Gemeinde, wo ich am häufigsten predigen durfte in dieser Zeit. Das freut mich total. Und mir war es wichtig, mit jedem der Buftis einmal zu predigen, wenn es irgendwie geht, auf einem Event. Manche habe ich einfach nach Landshut gekarrt, weil da konnte ich immer machen, was ich wollte. Und so freue ich mich, dass ich mit Benjamin predigen darf. Wir haben eine super Zeit bisher zusammen. Benjamin ist ein ganz toller Bundesfreiwilligendienster, der wirklich uns extrem viel hilft im GJW, sehr dienend, der immer mit anpackt und auch die Sachen macht, auf die ich keinen Bock mehr hätte. Und wir möchten gerne in ein Thema einsteigen, wie Paulus vom Evangelium erzählt und wie er die frohe Botschaft verbreitet hat. Auch da war es so, die Lieder haben ja die Mädels weitestgehend ausgesucht. Das Thema hat Benjamin ausgesucht und er wird auch gleich anfangen, hier zu sprechen. Aber es soll darum gehen, wie hat Paulus ganz praktisch die frohe Botschaft an verschiedene Menschen gebracht. Und dafür wird Benjamin uns jetzt den Bibeltext lesen und dann darfst du erstmal anfangen und ich setze mich so lange hin und komme dann irgendwann nach vorne.
Ja, also ich lese den Bibeltext aus der Hoffnung für alle Übersetzung vor. Und zwar Korinther 9, 19 bis 23. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wieder in Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Also an erster Stelle steht ja direkt, ich bin frei und von niemandem abhängig. Der Satz ist für alles, was danach kommt, also für den gesamten, also was jetzt alles insgesamt gesagt wird, extrem wichtig, weil damit wird einfach klargestellt, dass das, was man tut, nicht dem eigenen Zweck dient, also nicht einem selber quasi, oder dass es mehr selbstlos ist. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Hier sagt Paulus also, um die rettende Botschaft zu verbreiten und möglichst viele Menschen für Christus zu gewinnen, da hat er sich zum Sklaven gemacht, also heißt quasi zum Diener. Paulus tut dies halt, indem er sich wirklich allen kulturellen Gepflogenheiten quasi anpasst. Und den Menschen, unter denen er sich halt befindet, quasi dient. Aber dabei halt tut er nie etwas im Widerspruch zu dem, was Gott uns vorgibt und was er von uns verlangt. Genau. Etwas Vorgeschichte zu Paulus. Also er ist ja der Sohn von jüdischen Eltern. Also er ist quasi jüdisch erzogen worden und auch jüdisch ausgebildet worden. Also kannte er von sich aus schon alle Vorschriften und alle Gepflogenheiten vom jüdischen Volk. Und jetzt steht im Bibeltext allerdings, wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Das macht er einfach nur, um Bräuche und Gewohnheiten nicht zu verletzen, die dort sind und möglichst gut dann dadurch von ihnen akzeptiert zu werden und um mit ihnen gut über Gott reden zu können, dass sie quasi eine Basis haben, auf der sie sich gut unterhalten können. Genau dasselbe macht er bei allen anderen Gruppierungen, Gesellschaftsschichten, die er trifft auch. Also er passt sich so gut es geht an und soweit es die Gesetze Gottes dann also zulassen. In der Apostelgeschichte wird davon gesprochen, dass Paulus mit Silas zusammen gefangen genommen wurde und sie zu Gott gebetet haben und dann dadurch durch ein Erdbeben befreit wurden. Logischerweise ist es durch die anderen, die dort gefangen wurden, halt nicht unbemerkt gewesen, Also die haben das mitgekriegt, dass die zu Gott gebetet haben und dass dann unmittelbar danach das Erdbeben gekommen ist. Und das steht in Apostelgeschichte 16, 23 bis 32. Er ist also damit ist er quasi also den Gesetzlosen und Gefangenen gleich geworden. Und ja, war vielleicht nicht ganz seine Beabsichtigung, aber es ist ihm gleich geworden. Und um möglichst viele mit dem Evangelium zu erreichen. Und in dem Text steht auch, dass sich der Kerkermeister dort, nachdem das passiert ist, auch bekehrt hat. Und er damit, also damit haben wir quasi die Bestätigung, dass auch tatsächlich die Leute, die dort waren, direkt erreicht wurden. Paulus schreibt also, dass er sich allen gleichstellt, um sie mit der frohen Botschaft zu erreichen, und zwar völligst egal wen. Er stellt sich den Juden gleich, er stellt sich den Römern gleich und den Griechen und allen anderen genauso, wie man zum Beispiel in der zweiten und dritten Missionsreise mitkriegt oder den Römern bei der Reise nach Rom. Er hat sich wirklich jedem, so gut es ging, angepasst. Und er hat auch jedes Mal seine Herangehensweise dann damit verändert. Also er richtet sich genau nach den Anweisungen des Evangeliums, also nach den Anweisungen Jesu, das Evangelium quasi zu verbreiten, wie es in Matthäus 28, 19 bis 20 steht. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So, was Paulus uns also sagen will, ist, dass wir uns anpassen müssen an die Menschen, unter denen wir uns befinden und unter denen wir leben. Und ihnen so gut von Jesus erzählen müssen, wie wir es können. Und sie vielleicht zur Umkehr bewegen, wenn wir das schaffen. Und dass wir quasi alles dazu tun müssen, um quasi das Evangelium zu verbreiten und das Versprechen Jesu zu erhalten, dass er jeden Tag bei uns sein wird bis ans Ende der Welt. Ich persönlich versuche auch immer Menschen vom Evangelium zu erzählen, also bei Gelegenheiten, die sich immer einfach so geben. Ich habe es zum Beispiel auch gemacht, also einmal getan, wo ich einfach nur mir ein bisschen was tatsächlich dazu zu verdienen, habe ich Nachbarschaftshilfe angeboten, quasi, dass ich beim Fahrrad reparieren oder beim Garten umgraben oder so geholfen habe. Und da habe ich mich zum Beispiel einmal mit einer Frau unterhalten, der es tatsächlich ziemlich schlecht ging. Und die konnte ich dann dazu bewegen, dass sie an einem Tag dann mit in einen Gottesdienst gekommen ist, wo ich dann mal hingegangen bin an einem Sonntag. Und bei ihr hatte ich das Gefühl, dass ihr das ziemlich geholfen hat. Im Grunde konnte ich ihr einfach nur dadurch, dass ich in der Nachbarschaft geholfen habe, dann vom Evangelium erzählen und über Jesus reden mit ihr. Und sie dann quasi in einen Gottesdienst bewegen. Oder zum Beispiel war ich einmal mit einer Obdachlosenhilfe in der Stadt unterwegs, also einer christlichen Obdachlosenhilfe. Und dort haben wir Schlafsäcke, Essen und so an Obdachlose verteilt. Und dort konnten wir dann auch jede Gelegenheit nutzen, um mit den Obdachlosen über Gott zu reden. Und oft, also wir wurden eigentlich so ziemlich immer gerne, also die Botschaft wurde eigentlich immer gerne angenommen oder sind teilweise danach auch in einen Gottesdienst gegangen, die Leute, in dem wir sie eingeladen haben. Im Grunde versuche ich, wann immer ich kann, mit den Menschen, die ich treffe, einfach auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen dann halt einfach von Jesus zu erzählen, wenn es geht. Und es ist völlig egal, ob man dann dabei unter Freunden ist oder unter Fremden oder, keine Ahnung, einfach bei den Nachbarn. Genau. Und sobald es sich ergibt, versuche ich immer, das Gespräch über das Evangelium zu finden.
Die aufmerksamen Bibelleser unter euch werden bemerkt haben, dass Benjamin eine sehr freie Auslegung des Gesetzlosen hatte, die wahrscheinlich nicht ganz im Sinne dessen ist, wie der Korintherbrief das formuliert, aber ich fand die Erzählung so nett, die du mit drin hattest in deiner Predigt, dass ich das mal gerne drin gelassen habe, weil ich das einfach eine ganz schöne Art und Weise fand, wie du das berichtet hast, wie du davon erzählt hast. Ich möchte euch gerne zwei Beispiele erzählen, wie ich versuche, in das Leben von Menschen hineinzuleben, den Glauben in ihr Leben hineinzutransportieren. Man spricht ja in der Missionswissenschaft heute von der Kontextualisierung des Evangeliums. Das heißt, die immer gleichbleibende Botschaft muss in den jeweiligen Kontext, in dem wir unterwegs sind, hinein übersetzt werden. Das eine ist, ja, ich bin ganz aktiv in der Heavy-Metal-Szene seit vielen Jahren. Das ist mein Zuhause, das ist auch ganz stark mein Freundeskreis. Viele Menschen, mit denen ich befreundet bin, hören Heavy-Metal. Ich nehme auch selber Metal auf und schreibe für ein Magazin und so. Und habe immer wieder gemerkt, die Menschen dort in der Szene sind oft ganz tief verletzt worden von Kirchen. Also es ist ganz häufig so, dass da eine Verletzung da ist. Aber sie sind in der Regel nicht abgeneigt, darüber zu sprechen, dass sie ein großes Interesse daran haben, dass es Gott gibt. Und ich gemerkt habe, hier hilft es nicht, wenn ich ankomme und immer erstmal von Gemeinde rede oder zum Gottesdienst einlade oder einen Hauskreis habe oder sowas. Das ist dort kein Anknüpfungspunkt, weil da meistens eine Verletzung da ist. Also muss ich in ihrem Setting sein, also auf dem Konzert in der Regel oder auf der Metalbörse. In München ist immer Metalbörse im Backstage am Hirschgarten. Bin ich mal ganz gerne und gebe viel zu viel Geld für Platten aus. Und in diesem Setting, wenn ich so angezogen bin wie einer von ihnen, also mit Stiefeln und Lederjacke und schwarzem T-Shirt, und wenn ich so spreche wie sie und ihre Themen verstehe, dann komme ich ganz schnell auch über den Glauben ins Gespräch. Ich kann mich an einen Konzertabend erinnern. Es war abends in Landshut, hat eine der größten deutschen Metalbands, kommt aus Landshut, hat dort ein Konzert gegeben und die ganzen süddeutsche Metal-Szene kam in Scharen zusammen. Und dann kam so ein älterer Mann aus München, also für mich älterer Mann, er war so Ende 50 und kam auf mich zu. Und ich weiß, das ist der, den ich kenne, der die größte Plattensammlung hat. Also er hat so 15.000 Schallplatten und CDs. Und der kam auf mich zu und hat gemeint, Johnny, ich weiß nicht, mit wem ich sonst reden soll, aber meinem Papa geht's ganz schlecht. Können wir mal drüber sprechen? Und wir haben uns eine halbe Stunde hingesetzt, sind raus aus diesem Konzertsaal, da war so eine Couch im Vorraum und haben uns ein Bier geholt und einfach darüber gesprochen. Und ich gemerkt habe, ich kann jetzt in seine Lebenssituation hinein Evangelium bringen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde der nicht in einen Gottesdienst kommen, in den wir Choräle oder Hillsong-Lieder singen. Ganz egal, ob wir eher einen klassisch-konservativ-traditionalistischen Gottesdienst haben oder so einen modernen Worship-Gottesdienst, das wäre nicht sein Ding. Der würde sich da nicht abgeholt fühlen. Also musste ich hineinkommen in seine Situation, um ihm eine Botschaft zu bringen. Ich weiß nicht, ob er jemals Christ wird, aber ich weiß, dass die Chance höher ist, dass das passiert, wenn ich in seinem Lebensumfeld unterwegs bin. Das andere ist, ich bin vor 14 Jahren nach Niederbayern gekommen und ich komme eigentlich aus Franken ursprünglich. Und es gibt Dinge an der bayerischen Kultur, die sind mir fremd, auch heute noch. Die ganze Musik zum Beispiel, Blasmusik finde ich fürchterlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also so Jazz und Swing finde ich cool, aber so bayerische Blasorchester finde ich ganz, ganz schrecklich. Genauso schrecklich finde ich Schlager. Und ich war ein paar Jahre in Niederbayern und dann war eine junge Frau, die kam seit einer Zeit zu uns in die Gemeinde. Und ich hatte sie dann irgendwann auch getraut mit ihrem nichtgläubigen Mann. Das war für den großer Schritt, zu sagen, sie gehen nicht nur zum Standesamt, sondern kriegen auch noch einen Segen vom Pastor. Und dann hat sie gemeint, ich soll auf ihre Geburtstagsfeier kommen. Sie wird jetzt 30. Also es ist ein paar Jahre her. Sie ist mittlerweile über 30. Und ich bin dahin und dann hatten dort viele Leute Trachten an und es lief nur Schlager. Den ganzen Abend Cordula Grün und solche Dinge. Helene Fischer und Vanessa Mai und Andrea Berg. Ich weiß, gibt's auch männliche Schlagersänger? Wahrscheinlich, ne? Es war ganz schrecklich. Und ich war dann da 4-5 Stunden auf dieser Feier. Ich kam erst relativ spät, so um 10 oder 11, weil ich davor noch in einem Jugendgottesdienst gepredigt hatte und bin da abends aufgekreuzt und dachte mir, es ist doch zum Verrücktwerden. Also nur Bier trinken, Schlager und Trachten. Aber ich gemerkt habe, ich war dann am Schluss, war ich mit auf der Tanzfläche, als das dritte Mal Cordula Grün lief und habe da angefangen mit zu tanzen und bin dann irgendwann nach Hause gefahren, recht spät in der Nacht. Und dann kam der Mann von dieser Frau her, hat gemeint, Johnny, das hat meiner Frau so viel bedeutet, dass du zu ihrem 30. Geburtstag kommst. Und ich dachte mir, das war echt ein Opfer, diese Feier mitzuerleben. Aber ich gemerkt habe, für die Menschen, die aus Niederbayern kommen, ist das einfach ein ganz starker Bestandteil der Kultur, Schlager zu hören, Trachten zu tragen, fettiges Fleisch zu essen.
Also ich esse auch nicht so gern fettiges Fleisch, außer mal ein Steak, aber sonst echt wenig. Diese bayerische Küche, da kann ich nichts mit anfangen. Und ich trotzdem gemerkt habe, dass ich da war, mich hineinbegeben habe in die Kultur dieser Menschen, hat geholfen. Und als sie dann ein paar Jahre später ein Kind bekommen hat, war das für ihren Mann okay, dass das bei uns in der Gemeinde gesegnet wird und nicht getauft wird. Das fand ich hammercool. Da ist was passiert. Jetzt kriegt sie bald noch ein Kind. Schauen wir mal, freue ich mich drauf. Das ist echt schön. Sie kommt weiter zum Gottesdienst und zur Mutter-Kind-Gruppe und so. Das ist richtig, richtig cool. Ihr rätselt gerade, wer es ist, ne? Ich sag's euch später. Was bedeutet das für die Perlacher? Ich habe mich gefragt, so in der Vorbereitung, wie können die Perlacher den Perlachern ein Perlacher werden? Also ihr seid ja hier, ich glaube seit 1982 oder so, ne? Sowas um den Dreh. Ich habe mal ein bisschen versucht, Geschichte der Gemeinde Holzstraße habe ich mal gelesen. Dieses kleine Büchlein, 100 Seiten oder so. Und irgendwann seid ihr hierher gekommen. Ich weiß nicht, wer von euch von damals noch da ist aus dieser Zeit. Wahrscheinlich nicht mehr so viele. Einer. Voll cool. Du hast durchgehalten. Und die Frage ist ja, wie kann man diesen Ortsteil und die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, also zu denen Gott uns hingesetzt hat, wie können wir die erreichen? Und ich merke, jedes Mal, wenn ich hierher komme, laufe ich vorbei an diesen Hochhäusern, an diesen Blocks, die da sind, und denke mir, da leben Tausende von Menschen und die brauchen das Evangelium. Die müssen Jesus kennenlernen. Und ich möchte euch herausfordern, das neu als eure Chance zu sehen, auch als Gemeinde. Ich weiß, die letzten Jahre waren nicht immer ganz einfach für euch. Manches ist kaputt gegangen, es gab manchen Streit auch in der Gemeinde. Aber ich möchte euch neu ermutigen, wirklich ein Ziel zu sehen, welche Menschen hat Gott euch vor die Haustür gesetzt? Kennt ihr die? Ist da irgendein Bezug da? Seid ihr da schon mal mit in Kontakt gekommen? Ich weiß, früher habt ihr manchmal mit denen auf dem Spielplatz gespielt, mit Vizefü, habe ich noch auf dem Schirm, mit Dave und Hugh und so, aber jetzt sind die irgendwo in der bayerischen Pampa angekommen und bouldern die ganze Zeit. Aber es sind ja noch Menschen hier, die die Chance haben, wirklich zu sagen, lasst uns unseren Stadtteil erreichen. Wisst ihr, was die frohe Botschaft für euch ist? Ihr müsst nicht sein wie das ICF. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil in München gibt schon ein ICF. Ihr müsst auch nicht sein wie die Holzstraße. Es gibt schon eine intellektualistische Gemeinde mit Orgel. Müsst ihr nicht sein. Gibt schon mal in München. Ihr müsst nicht sein wie die FEG München Mitte. Gibt schon eine Gemeinde, die meistens weiß, dass sie recht hat. Ne? Also ich meine das jetzt gar nicht despektierlich oder so, sondern ich glaube, unterschiedliche Gemeinden erreichen unterschiedliche Menschen. Und ich möchte euch herausfordern und fragen, was sind denn die Menschen, die Gott euch vor die Füße gesetzt hat, vor eure Haustür, in euren Kontext? Ich finde das mega cool. Gestern Abend waren wir hier zusammen, haben Tischtennis gespielt und Wizard mit euren Teenies. Und es ist großartig, dass ihr Teenies habt. Also ich kann das ganz ehrlich sagen, ich war in der Hälfte aller bayerischen EFG-Gemeinden in meiner GJW-Dienstzeit. Eine ganze Reihe Gemeinden wäre richtig froh, wenn sie 4 Teenies im Gottesdienst hätte. Das sind 4 Teenies mehr als in vielen anderen Gemeinden. Also wenn ihr euch denkt, wir haben so wenig Teenies, ja, ist vielleicht weniger als früher mal, aber ist immer noch mehr als in vielen anderen Gemeinden. Und wie könnt ihr ihnen dienen? Wie könnt ihr Gemeinde für sie werden? Eine Gemeinde, auf die Katharina und Kira und Äthiopia und Debbie richtig Bock haben. Wo sie sagen, das ist meine Gemeinde. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann gibt's ja so diesen Geheimtrick, ihr könnt sie mal fragen. Also ihr könnt ja auf sie zugehen und sagen, was müssen wir tun, damit ihr sagt, hier ist ein Ort, wo ich mich richtig wohlfühle und wo ich aufblühe und wo ich vielleicht sogar mal meine Klassenkameraden mitbringe. Wie könnte ein Gottesdienst gestaltet sein, wo man sagt, das würde uns gefallen? Und ich glaube, dass vieles davon auch den Leuten gefallen könnte, die hier in den Blocks außenrum leben. Mir geht's nicht darum, irgendwo die Botschaft zu verändern. Paulus sagt ja in 1. Korinther 15, dass er die Botschaft empfangen hat, dass Christus für uns gestorben ist, nach der Schrift, und dass er am dritten Tage auferstanden ist, nach der Schrift. Und dann ist er schon relativ schnell fertig. Er sagt dann gar nicht mehr so viel dafür. Also er grenzt das ziemlich stark ein, aber diese Botschaft bleibt gleich, ne, dass Jesus für uns kam, für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er wiederkommen wird, dass er unsere Schuld vergeben hat. Das bleibt gleich, da müssen wir nichts dran ändern. Aber wir müssen neu überlegen, wie kommt diese Botschaft zu den Menschen. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und es klappt manchmal nicht so wie 1982. Weil die Kultur hat sich verändert. Die Menschen haben sich verändert, die in München leben. Die Wohnsituation hat sich super krass verändert in Deutschland. Also wir haben heute früh in der Küche uns drüber unterhalten, wie wird es denn möglich sein, dass ihr jemals irgendwie bezahlbaren Wohnraum findet? Ist ja für uns echt gerade eine Frage, die wir uns stellen. Wie kann das weitergehen, wenn wir schon merken, meine Generation, ich bin jetzt Mitte 30, oh, es ist super heftig, eine Wohnung zu mieten. Kaufen? No way. Keine Chance. Wie soll ich das machen? Weiß ich nicht, wie man das hinbekommen kann. Und da haben wir Themen, die auf uns zurollen und die die jüngere Generation ja total beschäftigen. Und die beschäftigen alle Leute, die hier wohnen. Denn ihr glaubt doch nicht, dass das alles Eigentumswohnungen sind hier. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da die ganzen Blocks hier nur aus Eigentumswohnungen bestehen. Da leben Menschen, die jedes Jahr Angst haben, dass die Miete erhöht wird. Und das sind Themen, da können wir hineinsprechen. Das heißt nicht, dass wir als Gemeinde plötzlich für alle Wohnungen kaufen können, aber ich glaube, Wohnraum ist ein Thema hier in München-Perlach. Für ganz viele Menschen, wo wir echt eine Chance haben, auch mit ihnen drüber zu reden und zu sagen, wie können wir euch helfen? Wie können Gemeindeleute zum Beispiel faire Vermieter sein? Wenn ihr Immobilien habt, die rumstehen, die ihr vermietet, wie könnt ihr gut damit umgehen, den Menschen dienen hier in der Stadt? Das sehe ich als eine Riesenchance. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, auf der einen Seite so dieses Bewusstsein zu gewinnen, wir müssen nicht sein wie die anderen Gemeinden, die wir sehen, ICF, FEG München Mitte, Hillsong, Holzstraße, katholische Kirche, St. Matthäus, finde ich, gibt ja coole evangelische Landeskirchen auch in München, ne? Wir müssen nicht sein wie die anderen Kirchen, sondern unsere Aufgabe ist es, den Menschen, die uns in die Nachbarschaft gestellt sind. Und das ist nicht nur die Nachbarschaft hier, sondern auch die Nachbarschaft, in der du wohnst, in Unterhaching, in Zorneding. Ich weiß nicht, wo ihr genau herkommt aus der Umgebung. Viele von euch ja wahrscheinlich eher so aus dem südöstlichen Umland von München auch. Dort zu sein und zu fragen, wie kann das Evangelium in ihre Sprache übersetzt werden? Dazu möchte ich euch gern total Mut machen. Und ich glaube, dass die EFG München-Perlach eine Perspektive hat, Menschen zu dienen und zu erreichen. Aber nicht, wenn sie versucht, andere zu kopieren. Oder nicht, wenn ihr euch ständig unter Druck setzt. Warum können wir nicht so cool sein, so gebildet, so traditionell, so rechthaber, wie auch immer, ne? Warum können wir nicht so sein wie die anderen? Müsst ihr nicht. Die Botschaft soll die gleiche sein. Hoffe ich zumindest, dass es überall so ist. Aber die Wege dürfen anders sein, weil andere Menschen erreicht werden dürfen und vielleicht auch müssen. Und dazu ganz viel Ermutigung euch und Gottes Segen. Und jetzt machen wir mit dem Gottesdienst weiter. Amen.